Robert betrachtet noch eine Weile diese Sonne aufmerksam und sagt dann: Ich kann schauen, wie immer ich mag. So komme ich dennoch auf keinen Grund. Eine Lichtwoge drängt die andere. Die Feuerriesen scheinen eher in diesem Lichtmeer herumzuschwimmen, als sich auf irgendeinem festen Boden umher zu bewegen. Ich möchte nur sehen, woher sie ihre Glühkugeln nehmen und wie diese so mathematisch rund geformt werden, als hätte sie ein Kunstdrechsler abgedreht. Aha, was geschieht nun dort, in ziemlicher Ferne von hier? Mehrere Feuerriesen richten ein ungeheuer großes Rohr in die Höhe. Dieses hat ohnehin eine überaus große Mündung, aber die Riesen ziehen sie noch mehr auseinander. Das ganze Rohr muss aus einer sehr dehnbaren Masse sein, sonst ließe es sich schwerlich so auseinander dehnen. Jetzt scheint es die rechte Weite zu haben. 1000. Das muss nach irdischem Maße eine ungeheure Weite haben, weil diese Riesen zu mehreren Hunderten nun um das Rohr stehen, wobei zwischen ihnen eine ziemliche Strecke leer ist, in der noch gut 20 solcher Riesen Platz hätten. Was da nun geschehen wird? Nun sehe ich, dass die Riesen ihren Mund öffnen, dem verschiedenartige Lichtformen entströmen. Was bedeutet das wohl? Sage ich. Das ist die Sprache dieser Wesen. Sie geben nun einander zu verstehen, dass jetzt bald eine Zentralsonne die ganze Sonnenalle in sich trägt, ausgeboren wird. Du wirst sie auch bald aus der weiten Mündung steigen sehen. Gib nur Acht. Robert schaut hin. Und er sieht nun auch einen mächtigen Lichtball aus dem großen Rohr emporsteigen und sich dann mit großer Schnelligkeit in gerader Richtung von der Oberfläche der Sonne hinweg bewegen. Über solche Erscheinung hochstaunend, sagt Robert. Freunde, das ist im vollen Ernst nichts Kleines. Wir sahen nun mit unseren unsterblichen Augen die Erstehung einer Mittelsonne, die ihresgleichen nicht die kleinste sein dürfte. Sie ist bestimmt als eine Allmittelsonne zu dienen, um die in Zeiten der Zeiten sich Trillionen Welten bewegen und aus der diese Licht, Wärme, Leben und Nahrung schöpfen werden. Ach, ist das eine große Erscheinung! Aber wohin wird diese Sonne gesetzt werden? In welchem Gebiet wird sie ihren großen Kreislauf beginnen? O Herr, das sind Dinge, von denen sogar den größten Erzengeln ehrfurchtsvoll grauen muss. Hier sieht man buchstäblich, wie neue Schöpfungen unter deinen Blicken entstehen, als große Wohnungen für Milliarden freier Wesen, die sie einst bewohnen werden. O Herr, das ist zu groß für uns winzige Geisterlein. Aber nun möchte ich, damit doch ein bisschen Ordnung in mein Denken kommt, nur noch wissen, wie das auseinander zu glauben ist. Diese Wesen werfen in einem fort kleine Planetarsonnen aus. Solch eine Sonne aber, wie diese nun durch das Rohr getriebene All-Mittelsonne, gebiert dann mit der Zeit auch wieder sowohl Mittelsonnen unserer Ordnung und diese wieder in noch ferneren Zeiten unter ihnen stehende Gebietsmittelsonnen und diese endlich etliche Millionen Planetarsonnen. Wie unterscheiden sich aber jene ordnungsmäßig ausgeborenen Planetarsonnen von diesen, von hier ausgeworfenen, sage ich. Siehe, jeder solche Komplex von Sonnen und Weltuniversen, die sich in weitesten Kreisen um eine Urmittelsonne bewegen, ist in tiefster Ferne von all den Sonnenuniversen mit einer festen Hülse umgeben, durch die kein materielles Wesen dringen kann. Diese Hülse besteht aus einer diamantartigen, durchsichtigen Materie und ist nach innen höchst spiegelglatt. Alles Licht nun, das von den zahllos vielen Sonnen hinausgeht und von keiner Erde noch Sonne aufgefangen wird, wird dann von dieser Hülse aufgefangen und wieder zurückgeworfen. Da aber solch eine Hülse mit der Zeit auf ihrer inneren Spiegelfläche dennoch matter werden und dadurch ihren Dienst nicht vollauf verrichten könnte, werden eben von dieser Urmittelsonne stets solche Lichtbälle mit entsprechender Macht hinausgeschleudert, dass sie mit der Zeit bis zu der besprochenen Hülsenfläche gelangen. Dort werden sie dann zur Reinigung jener Hülse verwendet. Die dortigen Reiniger aber sind wieder eigens dazu bestimmte, große und mächtige Geister, die in großer Anzahl vorhanden sind. Denn siehe, alles, was da geschieht, in der ganzen Unendlichkeit geschieht durch meine Geister und großen Engel. Meine Kinder aber sind die größten und mächtigsten unter allen, sagt Robert. Herr, da bin ich sicher kein Kind von dir, denn bei deinem heiligsten Namen, ich komme mir nun ganz entsetzlich klein vor und denke, dass es unter und über mir nichts noch Kleineres geben kann. Ich darf an diese nun geschauten Größen gar nicht denken, sonst werde ich noch zu einem pursten Nichts. Am Ende kommt noch die sicher Dezillionen mal Dezillionen Sonnen und andere Welten in sich fassende Hülse hinzu, gegen die diese Sonne in gar keinem Größenverhältnis steht und ist auch noch dazu bewohnt von mächtigen Geisterheeren. O Herr, o Vater, da bleibt mein Verständnis still wie der Tod. Ich habe mir in meiner Beschränktheit die ganze Unendlichkeit kaum größer als solch eine Hülsenglobe vorgestellt. Du aber sagtest, dass es im unendlichen Raum zahllos viele solcher Hülsen gäbe. O Herr, das geht ins Fabelhafteste, alles Fabelhaften. Ich meine, an dieser nun eingenommenen Kost werden meine Gedanken auf ewig genug zu verdauen haben. Dir kann man nichts mehr tun und sagen als: Herrgott Zebaoth, groß bist du und groß sind die Werke deiner Hände. Darum bist du aber auch ganz allein, alles in allem. Und alles ist in dir und aus dir, du bester, ewiger, heiliger Vater. Wir, deine Kindlein, aber sind nur groß in deiner Liebe, die da ist unser Leben. Für uns selbst aber sind wir die pursten Nullen vor dir, o heiligster Vater. Sage ich, schön, schön von dir, mein lieber Freund Robert, dass du nun solches fühlst. Aber dessen ungeachtet musst du dich doch noch mit der ganzen Gesellschaft auch in die zweite Tür dieser Südwand begeben, wo du noch Größeres schauen wirst. Und so machen wir uns wieder weiter auf den Weg, denn die Tür steht bereits offen und hart unseres Eintritts. Gehen wir nun weiter, es sei dir.